Seemannsgarn auf dem Frachter von Hamburg nach Sydney. Gelesen von der Autorin, erschienen bei Book on Demand 2010. Sonntag, 31. Juli 1988. Blutroter Himmel. Das ist kein Sturm, kein Unwetter und keine Umweltkatastrophe. Jetzt kommt das Nichts. Aus einer unergründlichen Quelle vernehme ich eine, zum Schluss des Satzes hin, erstickende Radiostimme mit Bündner Dialekt. Ich stehe vor dem Schulhaus meiner Kindertage, das jetzt eigentümlicherweise das Elternhaus ist, und blicke erstarrt Richtung Kirchturm auf, das sich am Horizont zusammenbrauende Unheil. Am blutroten Himmel eilen pechschwarze Wolkentürme in unwirklicher Geschwindigkeit durchs breite Tal auf unsere Gemeinde zu. Ein Impuls sagt mir, schnell die Fensterläden zu verriegeln und die Wäsche von der Leine zu holen, wie es uns Mutter bei heranziehenden Gewittern gelehrt hat. Mein Bruder kommt mit einem Strauß Sommerblumen, die durch seinen Eilgang gekränkt wippen und in der Szene völlig deplatziert sind, angerannt. Er schreit mir mit sich überschlagender Stimme entgegen, schnell, wir müssen uns retten. Schon sehe ich an den umliegenden Hügeln brodelnde, glühende und funkelstiebende Lavastürme hinunterwallen und alles, was sich ihnen in den Weg stellt, ungefragt unter sich zu vergraben. In voller Reife stehen die Sommerfelder, die rot-weiße Bahnschranke, die menschenleere Dorfstraße, das träge, bisher allen Witterungen trotzende Kirchenschiff. Chancenlos wird mein Bruder im Wettlauf von hinten erfasst, zu Boden gedrückt und von der dämonischen Masse einfach verschluckt. Das Letzte, das ich von ihm sehe, ist die Hand, die bis zum bitteren Schluss die Überreste des kläglichen Straußes umklammert. Ich fühle, wie mir eine Hitzewelle den Atem nimmt und glühende Ausläufer der Lava wie Tentakeln meine Beine umfassen. Ich habe keine Angst, sehe dem Tod gefasst entgegen, gebe mich hin. Meine letzten Gedanken, warum jetzt, wo mein Bruder endlich eine Frau gefunden hat? Jetzt, wo ich endlich nach Hause gekommen bin? Ich spüre meine Haut verbrennen und stöhne auf. Mein Gott, hilf mir. Und plötzlich ist jegliches körperliche Empfinden von mir gewichen. Merkwürdigerweise beobachte ich zeitgleich aus einer Vogel- und aus einer Menschenperspektive am Boden, wie ein Hauch von einer Gestalt, wie ein zarter weißer Schleier aus den schon verkohlten Körperüberresten Richtung Himmel schwebt. Dann mit einem Mal keine Regung mehr, kein Geräusch, nur glückselige Stille. Ich erwache aus einer anderen Welt und schaue mich verstört in der Kajüte um. Der Traum war real. Ich sehe noch ganz deutlich den farbenschwangeren Himmel vor dem inneren Auge, wittere die schwefelhaltige und verbrannte Luft, spüre die Glut am Körper. Doch insbesondere erlebe ich mich verändert und in tiefem Frieden. Was ist da passiert? Mein psychologisches Halbwissen aus Friseur, Illustrierten und esoterischen Trendbüchern setzt an zu deuten und zu verstehen. Doch glücklicherweise hält es im Ansatz inne und begnügt sich damit, dass meine Seele Schwerstarbeit geleistet hat und etwas grundlegend anders ist als je zuvor. Montag, 1. August 1988. Noch lange arbeitet der Traum in mir. Ich fühle mich wie eines dieser geometrischen, psychedelischen Muster der 60er Jahre, die ich aus alten Filmen kenne, die sich stetig und unendlich zu immer neuen amorphen Figuren verändern, sich ausdehnen und zusammenziehen, auflösen und an einem anderen, unerwarteten Eck der Warnungsfläche wieder auftauchen. Ich wandle in einem eigenartigen, fast rauschähnlichen Zustand. Dabei habe ich seit Tagen keinen Alkohol mehr getrunken. Und den bereits sich auflösenden Krümel Hanf, der noch in meinem Necessaire zwischen den ungebrauchten Binden ist, habe ich nie angerührt. Der Kochlehrling meiner letzten Arbeitsstelle war ein bekennender Kiffer und hatte mir auf Wunsch ein paar Gramm besorgt. Ich kann weder Zigaretten drehen noch Lungenzüge rauchen. Somit machte die Anschaffung des Shits absolut keinen Sinn. Aber ich wollte für alle Fälle etwas Cooles in petto haben, falls es eine lässige Rucksack-Touristen-Clique verlangen sollte. Vor 1,5 Monaten war ich noch felsenfest davon überzeugt, mit meiner Persönlichkeit an sich nie und nimmer zu genügen, um in eine gesellige Runde eingeladen zu werden. Diese Tage vor Landgang hat mich Dimitri über das Einreiseprozedere informiert und nach Rauschmitteln befragt. 2 Einreisebeamte kämen mit ihrem Hund an Bord. Es gebe keine Toleranz. Wer Drogen mit sich trüge, dürfe nicht einreisen. Meine Ohren und Wangen überzogen sich blitzschnell mit verdächtigem Rot und alles Leugnen machte keinen Sinn. Panik erfasste mich, dass ich wegen dieser Blödheit keinen Fuß auf australischen Boden setzen könnte und unverrichteter Dinge wieder mit den Polen zurückreisen müsste. So fragte ich Dimitri offen, was ich denn mit dem Gras anfangen sollte. Er schaute mich depperte leicht irritiert an. Das rauchst du natürlich, was denn sonst? Und unternimm alles, dass der Drogenhund nicht die kleinste Spur findet. Nun stehe ich mit einem wollenen Bündel an der Reling. Du dämliches Huhn, traust dich nicht einmal, Dimitri zu gestehen, dass du keine Ahnung von Joints drehen und rauchen hast und dich aus bescheuerten Minderwertigkeitsgefühlen in eine derart schizophrene Situation manövriert hast. Den ungerauchten Grasklumpen habe ich in Schichten von Monatsbinden, die ich wahrscheinlich an Bord sowieso nicht mehr brauche, im kontaminierten Kulturbeutel versteckt. Drumherum habe ich die dunkelblaue, ausgeleierte Strickjacke meines Vaters gewickelt und alles zu einem Wollpaket geschnürt. Es ist mir schleierhaft, warum ich bei der Abreise um Vaters Jacke gebettelt habe, um dieses für den Altkleidersack bestimmte, ausgediente Kleidungsstück, das an einigen Stellen Motten zerfressen und an Ellbogen und Bündchen dünn gescheuert war und selbstredend schon die besten Jahre hinter sich hatte. Beim Packen habe ich für das vehemente Festhalten an dieser Schlute, wie so viele andere unnachvollziehbare Handlungen ihrer Tochter, Kopfschütteln meiner Eltern geerntet. Wahrscheinlich wollte ich damit den vertrauten Geruch von Stall und Hof mitnehmen, um mich in Vorausschau frostige Momente in die Übergröße einzuhüllen und am Heimatgefühl zu wärmen. Aber dieses Argument hätte meine Eltern überfordert, so zog ich es vor, sie im Glauben zu lassen, dass ihre Tochter nicht ganz richtig tickt. Ich weiß auch nicht genau, warum ich für diese Aktion jetzt ausgerechnet diese Jacke ausgewählt habe. Vielleicht ist es ein unbewusster Griff nach dem gestrigen Albtraum. Symbolisch mit meinem Traumtod schien mir etwas anderes gestorben. Ist mein Vater nicht mehr am Leben? Durchfährt mich ein Gedanke. Was, wenn es so wäre? Und wie würde ich es erfahren? Ich schiebe diese Schatten weg und versuche mich selbst davon zu überzeugen, dass ich jetzt definitiv Abschied nehme von der Kindheit und ich mich aufmache, erwachsen zu werden. Ich sehe dem inzwischen auf dem Wasser treibenden Knäuel Stoff erstaunlich emotionslos nach. Ich hoffe erstens, dass mich keiner beobachtet hat, zweitens, dass das Bündel zügig von der riesigen See verschluckt wird und es sich drittens bitte nicht in den Schrauben verheddert und zu einem Schiffsstillstand führt, um mir nicht unangenehme Fragen zu bescheren. Ein viertens schleicht sich drängend dazu, ich wünsche mir, dass mit dieser Maßnahme alle Spuren meiner Blödheit beseitigt sind und ich in ein paar Tagen ohne Zwischenfälle von Bord gehen kann. Mir fällt plötzlich ein, dass heute der schweizerische Nationalfeiertag ist und ich überlege, wie ich den Rest des Tages patriotisch verbringen könnte. Ich könnte die Bande, der jedem Grund zum Saufen gelegen kommt, um ein solidarisches Fest bitten. Nein. Die Idee verwerfe ich gleich wieder. Mir ist nicht nach ausufernden Besäufnis, es hat an Originalität verloren und beginnt mich zu langweilen. Für dieses Jahr lasse ich es gut sein mit dem Vaterland. Mit dem Meeresopfer der Vaterjacke habe ich vorerst genug der Väter gedacht. Auf dem Absatz kehrt machend und den Rückweg in die Kajüte ansteuernd, spüre ich ein bekanntes, warmes Rinnen zwischen den Beinen. Meine Regelblutung. Schlechtes Timing. Ich werfe einen Blick zurück und schaue den zweckentfremdeten, im Wasser verschwundenen Monatshygiene nach. Wo treibe ich jetzt auf diesem Männerkahn Damenbinden auf? Schnell verdrängt enorme Erleichterung diese lächerlichen Sorgen. Halleluja! Ich bin nicht in Erwartung, zumindest nicht mit einem Kind. Dienstag, 2. August 1988. Land in Sicht. Diese Nacht habe ich wieder mal alleine verbracht und ich werde in den ersten Morgenstunden wach. Durch das Bullauge erkenne ich kaum einen Unterschied zwischen Himmel und Meer in der Schwärze. Ich kann nicht mehr einschlafen und lasse mich einfach treiben, im Nichtstun und nichts erwarten müssen. Nach und nach setzt sich ein rötlicher Schein durch und klärt die Nacht. Auf einmal sind Umrisse erkennbar, ganz klare dunkle Strukturen, die nicht vom Meereshorizont herrühren können. Natürlich, das muss die Südwestküste Australiens sein. Ein Blick auf die Landkarte zeigt, dass wir ungefähr in der Nähe von Whale Pole und Albany sein müssen. Aber so ganz genau kann ich als Laie das nicht bestimmen. Es ist 5 Uhr früh und ich traue mich nicht, zu dieser ungewohnten Stunde zur Kommandobrücke zu gehen. Es ist soweit, wir haben das Ziel in Sichtweite. Mir wird flau im Magen. Der Tag rückt beharrlich näher, an dem ich die inzwischen geliebten und angenehmen Gewohnheiten des Bordlebens verlassen muss. Bald werde ich von Mama Polska ausgespuckt, wie ein Kind, das die Schulreife erlangt hat. Geh und mach deinen Weg. Ich möchte und ich möchte nicht. Gewohnheit bedeutet, jeden Tag zum Frühstück ein großes Brötchen mit Butter zu bestreichen und eine hauchdünne Scheibe Polenkäse und eine Schinkentranche drauf zu drapieren. Mir von Stony das Getränk auf dem Silbertablett servieren zu lassen. Wie ein guter Butler kennt er meine Vorliebe für die perfekte Mischung von warmer, geschäumter Milch und heißem Kaffee, den er mir wortlos in die weiße Tasse mit dem blauen Rändchen und dem Emblem der Ocean Line gießt. Gewohnheit ist, mit Bill und Nettie höflich zu parlieren. Ebenso nach dem Frühstück die Serviette zu falten und im Anschluss für einen kurzen Morgenspaziergang an Deck zu gehen. Die Beine kennen die spärlichen Wegmöglichkeiten in- und auswendig. Jeden Tag dieselben Scherzfloskeln mit den mir liebgewordenen Matrosen. Die folgenden Stunden bis zum Mittagessen gehören mir und meinen Gedanken, Melodien und Farben. Die Nachmittage und Abende verbringe ich selbstzufrieden mit Lesen, einem Nickerchen, Schwimmzügen von einer Poolseite zur anderen oder in Gesellschaft schweigend mit den Polinnen, angeregt diskutieren mit Bill und Nettie, spielend und singend mit der Crew oder lebend mit Kasimir. Die Tage an Bord haben eine erstaunliche Normalität bekommen. Ich habe zu essen, ein Dach über dem Kopf, genügend Anregung und Austausch, ausreichend Zeit mit mir allein. Es ist ein gemächlicher, sanft fließender Strom von immer wiederkehrenden Ereignissen, die satt und genüsslich sind, aber auch träge machen. Dies gehört bald der Vergangenheit an und ich habe nicht die geringste Ahnung, was mich in Australien erwartet. Ich freue mich auf den Schritt in die Freiheit mit dem frisch geborenen Selbstvertrauen. Der neu gewonnene Boden ist aber noch sehr dünn und ich bin mir noch überhaupt nicht sicher, wie tragfähig er ist. Donnerstag, 4. August 1988. Havarie. Ich liege in Kasimirs Armen. Auf die letzten Tage hin sind wir unvernünftig geworden und scheren uns einen Deut um den Bordarzt und wen auch immer, dem unsere Treffen auffallen könnten. Erstaunlich, wie schnell sich Körper aneinander gewöhnen. Die große Aufregung der ersten Begegnung ist vorbei und hat Gemütlichkeit Platz gemacht. Das sich wild die Kleider vom Leib reißen hat jetzt dem sich Zumuten von Durchschnittlichkeit und weniger Anstrengung Platz gemacht. Ich gebe mir weniger Mühe mit der Auswahl von Unterwäsche und getraue mich mal auch ungeduscht mit meinem Tagesduft bei ihm zu übernachten. Beim normalen Verlauf des Kennenlernens käme jetzt der Zeitpunkt des Abwägens, ob eine tragfähige Beziehung in Frage kommt. Es wäre jetzt der Moment, Zuneigung, gemeinsame Interessen und Zukunftsperspektiven gegen morgendlichen Mondgeruch, nächtliches Furzen, offene Türen beim Pinkeln, Menstruation und Pickel in die Waagschalen zu legen. Da unser Horizont jedoch in Sydney aufhört, verschonen wir uns mit Beziehungsdefinitionen. Es gab kurze Sequenzen, in denen wir Zukunftsideen gewoben haben. Gedanken zum Beispiel, dass er sich vom Dienst suspendieren lässt und mir in Australien herumreist. Oder wir uns irgendwann in Europa wieder treffen. Durch meine Unlust, mich auf etwas festzulegen und sein kürzlich wiedererwachter Familiensinn, haben uns die Illusionen schnell genommen. Es gibt nichts mehr über Verbindendes oder Trennendes zu bereden. Wir halten uns an die letzten Momente der Zärtlichkeit. Wir wissen, dass wir beide ein Leben nach uns haben. Kasimirsch gestand mir einmal, wie er seine Kinder liebe und vermisse. Manchmal habe er Angst, seine bildhübsche Frau könne ihn verlassen. Er freue sich immer, nach vielen Wochen heimzukommen und zu wissen, wo er hingehören. Oft sei es anstrengend, die Lücken, die durch Distanz unweigerlich entstehen, wieder zu füllen. Er wisse nicht, wer der beste Freund seines Sohnes sei. Er kenne das Lieblingsspielzeug seiner Tochter nicht. Seine Frau und er seien in den ersten Tagen sprachlos und versuchten mit Sex die Leere zu füllen. Doch nach und nach nahm er den Platz als Vater und Ehemann wieder ein. Die Kinder erzählten ihm aus der Schule und zwischen seiner Frau und ihm ergäbe sich wieder eine Vertrautheit. Diese Momente, die Familie erneut verlassen zu müssen, würden von Mal zu Mal unerträglicher. Es war in Ordnung, dass er mir von sich und seinem Zuhause erzählte. Das Einzige, worum ich bat, mir nicht die Namen seiner Liebsten zu sagen. Damit wollte ich mir eine Pseudodistanz bewahren, obwohl ich mich natürlich in sein Leben eingemischt habe. Meinem Ego hat es gut getan, zu hören, dass er mich liebte und bereit gewesen wäre, alles für mich aufzugeben. Er sagte, ich hätte ihm den Glauben an seine Jugendlichkeit zurückgegeben. Meine Unerschrockenheit gäbe ihm Mut, vielleicht auch etwas Neues anzupacken. Und dass ich ihn unter all den Matrosen auserwählt hätte, darauf würde sich jetzt ein Leben lang etwas einbilden. Aber er sei im Grunde auch froh, dass ich ihn ziehen lasse und er sich nicht zwischen zwei Frauen entscheiden müsste. Mir wird in seinen Armen klar, dass ich Kasimirsch sehr in sein Herz geschlossen, ihn sehr gern habe, auch wenn er nicht die große Liebe ist. Dank ihm habe ich enorm an Selbstachtung gewonnen, dass ich dereinst dem Richtigen aufrecht ins Angesicht schauen kann, ohne beschämt und unsicher wegschauen zu müssen und die Chance meines Lebens zu verpassen. Ich kuschle mich dankbar in seine unerschütterlichen Seemannsarme. Hör mal, wir empfangen australisches Radio, höre ich Kasimirsch sagen. Wir durchqueren gerade die Passage zwischen Südaustralien und Tasmanien und sind mit dem Kontinent in Tuchfühlung. Nach kurzem Herumnesteln am Radio findet mein Matrose einen rauschfreien Kanal und wir lauschen einem abgeheizten Moderator. Ganz aufgeregt erwarte ich die ersten Live-News aus dem Radio. Es werden irgendwelche australischen Politiker und Gesetze durchgenommen. Ich verstehe nur die Hälfte. Der australische Akzent ist äußerst gewöhnungsbedürftig. In der Nähe von Fremantle sei ein philippinischer Tanker gesunken und es habe nur 5 Seeleute überlebt. Mir wird mit einem Schlag bewusst, wie viel Glück wir bisher auf unserer Reise hatten und vor Piraten und wilder See verschont waren. Danke, Neptun, dass du mich unter deinen Schutz gestellt hast. Freitag, 5. August 1988. Haare lassen und Kaffeesatz lesen. Mein Matrose macht mich schön. Ich blicke in den Spiegel, während er als inoffizieller Bordfriseur an meinen Haaren herumschnippelt. Das einst flammende Hennarot ist von der Sonne vergilbt und die Haare fühlen sich von Meersalz und Wind strohig an. Aber nicht der kesse Stufenschnitt, mit dem Kasimir versucht, das Beste aus den mitgenommenen Haaren herauszuholen, sondern vielmehr meine veränderten Gesichtszüge fallen mir auf. Ich habe diese Woche nicht oft in den Spiegel geschaut, aber nun stelle ich fest, dass mir ein entspanntes und freundliches Gesicht entgegenblickt. Unverkennbar hat mich die Reise schöner gemacht. Die grausame Selbstzensur, die knallhart mit meinem Äußeren ins Gericht ging, kann kaum noch ihr Stimmchen erheben. Ich gefalle mir, habe diesen verwegenen, wilden Abenteuergeist in den Augen und erkenne die genüssliche Sattheit eines zufriedenen Menschen. In Hinblick auf den bevorstehenden Landgang nach 20 Tagen findet heute das große Haarelassen statt. Auf der improvisierten Wartebank im Korridor vor Kasimirs Kabine reihen sich jeweils geduldig die Seeleute ein, während Kasimir mit geübter Hand im Akkord Ohren und Nacken ausputzt und über lange Locken abschneidet. Auf den wenigen Quadratmetern Kajütenboden erhebt sich ein beeindruckender Berg von schwarzen, braunen und ergrauten Haarbüscheln, durchwoben mit den blonden Strähnen des Schiffskochs. Ich habe das Privileg der Geliebten und deshalb das Glück, als Erste dran zu kommen, denn nach 20 Schöpfen nimmt es Kasimir nicht mehr so genau mit dem perfekten Schnitt und es kommt schon vor, dass im Nacken noch eine Bahn stoppeln dem Trimmer entgeht. Es ist ein lustiges und ausgelassenes Spektakel, wie immer, wenn sich die Seeleute zu einem Happening zusammenfinden. Es fließt reichlich Wodka, was Kasimirs Hand nicht ruhiger macht. Natürlich wird viel geraucht und auf diesem engen Raum überschreiten 10 qualmende Polen jeden Sauerstoffgrenzwert. Es ist mir egal, wie allen anderen auch. Ich koste jede Minute der Gesellschaft mit diesen munteren und fröhlichen Burschen aus. Endlich ist der letzte Kopf geschoren und Maestro verlangt nach starkem Kaffee. Nach und nach leert sich die Kajüte und es bleiben die üblichen, treuesten Kumpel von Kasimirs zurück. Marek, Andrei, Jeslav und Christoph sind längst eingeweiht in unsere Liebelei. Während die starken Jungs die Herberge entfernen, gehe ich in die Küche und besorge Espresso und belegte Brote. Singend und saufend vertreiben wir die Gedanken an den Abschied. Doch allmählich werden die Glieder alkoholschlaff und unsere Münder verstummen. Die überdrehte Ausgelassenheit macht einer trägen und traurigen leeren Platz. Verschwommen blicke ich in die besoffenen Gesichter und bin dem Heulen nahe. Sie ist in der Tagen. Eiskalte Panik schleicht mir in die Knochen und ich bin umgehend glasklar im Hirn. Was soll die Trauer? Mädchen, sei mal ehrlich. Schau dir mal die zugedröhnten Jungs an. Ist es das? Du hattest eine gute Zeit an Bord. Hast dich köstlich amüsiert. Hast Sex und deinen Körper als ein schönes Spielzeug entdeckt. Hast ab und an einen übelsten Durst getrunken. Aber dein Geist braucht mehr. Und eigentlich ist es eine elegante Sache. Du gehst von Bord und ziehst deinen Weg. Behalte die Jungs in guter Erinnerung. That's it. Jetzt kommt das nächste Kapitel der Reise. Du packst das schon. Ja, ich packe es, natürlich. Drehe gedankenverloren nach dem letzten Nippen des kalten Kaffees die weiße Tasse zwischen den Händen. Mein Blick bleibt am Kaffeesatz hängen und ich erkenne in den braunen Krümeln ein Muster. Witzig, das sieht ja aus wie ein Stern, gebe ich laut vor mir und ernenne es als gutes Omen für mein Australienabenteuer. Wie? Du kannst Kaffeesatz lesen? Lies mir auch! Mir auch! Stürmen die Jungs auf mich ein. Ich habe keinerlei Kenntnisse in Wahrsagekunst noch anderen magischen Praktiken. Aber ein kleiner Giftzwerg reitet mich und sagt, was ist denn schon dabei? Erzähl doch einfach etwas, spiele den Entertainer. So nehme ich theatralisch eine Wahrsagerinnenposition ein und beschwöre den Kaffee, mir den Blick in die Zukunft zu gewähren. Kaffeesatz verrate, was Kasimirs von seinem Leben zu erwarten hat. In den Überresten des Gebräus erkenne ich ein paar Pulverhäufchen, aber nichts Sinnergebendes. Doch ich eröffne meinem Matrosen mit bedeutungsvoller Stimme, dass er in den nächsten Monaten eine ernsthafte Krankheit bekommen würde und deshalb von Bord gehen müsse. Er würde in Polen einen langwierigen Genesungsprozess erdulden müssen, er würde aber wieder gesund und fände eine Festanstellung in der Werft von Danzig. Er zeugte mit seiner Frau noch zwei weitere Kinder und führe fortan ein glückliches Leben. Kasimirs starrt mich leichenblass an und ich erkenne mit Entsetzen, dass er den Spaß tot ernst nimmt. Doch die Worte sind gesagt und man kann verschüttetes Wasser nicht einsammeln. Ich überlege hin und her, ob ich mich als Scharlatan entblößen soll oder ob ich schweigen und ihn mit der leichtsinnigen Verheißung in die Zukunft entlassen kann. Die Prophezeiung war an sich ja nicht schlecht für ihn ausgefallen. Sie enthielt die Wünsche, die er mir anvertraut hatte, zumindest das, was eine Arbeit an Land betrifft. Die anderen Matrosen nehmen in ihrem jämmerlichen Zustand die merkwürdige Stimmung im Raum nicht wahr und drängen mich zu weiteren Prognosen. Ich wähle unverbindlichere Themen und Tendenzen und schleiche mich so aus der Affäre. Ziemlich schnell habe ich das Bedürfnis, den Platz zu räumen und die Männer sich selbst und ihrer Konsternation zu überlassen. Mir drängen sich viele Fragen auf, die ich mit mir alleine durchgehen muss. Wie viel Verantwortung trägt sowohl ein dahergelaufener Laie wie auch eine selbsternannte Fachperson, die jemanden eine Diagnose oder Prognose auf den Kopf zusagt? Worte haben Macht. Wird nun Kasimir krank, weil es ihm bestimmt ist und ich die Gabe habe, dieses Schicksal aus dem Äther herauszuspüren? Oder weil ich ihm das aus einer Laune heraus ins Gesicht habe und sein Glaube an meine Aussage, die Zellen in seinem Körper forcieren und eine Krankheit ausbrüten? Was war zuerst, das Huhn oder das Ei? Fahre ich nach Australien, weil es meine Bestimmung ist oder weil mir die biedere Astrologin vor Jahren davon überzeugt hat? Obwohl sie eigentlich lieber selbst hingefahren wäre, es ihr aber an Mut gefehlt hat und sie die Horoskope ihrer Kunden nach ihren ungelebten Träumen auslegte? Für eine kurze Sequenz öffnet sich eine Tür zu einer Dimension, die ich vollkommen vergessen hatte. Als Kind nahm ich außer den anwesenden Menschen im Raum noch andere Wesen wahr. An meinem geliebten Bach sah ich wunderschöne, aber auch sonderbare Bilder in und vor mir. Ich konnte das alles nicht einordnen und habe auch niemandem davon erzählt. Die Erinnerung daran ist über die Jahre in einem Nebel der Verächtlichkeit und Konvention versunken. Ich bin irritiert. Nun aufs Neue. Was ich jetzt mit Gewissheit weiß, ist, dass ich jetzt meinen Kater ausschlafen will, alleine. Samstag, 6. August 1988, Abschiedsabend. Das gemächliche und sonnenverwöhnte Tuckern über den Indischen Ozean hat mit Erreichen der Küstennähe ein abruptes Ende genommen. Die eisigen Meeresströmungen vom Südpol haben uns in den letzten 24 Stunden hohen Wellengang und peitschenden Regen beschert. Entlang der großen australischen Bucht auf der Höhe von Adelaide hat die Polska 3 noch einmal alle ihre Kräfte bündeln und der ungemütlichen Witterung trotzen müssen. Meterhohe Brecher sind an der Steuerbordseite geborsten und haben dem alten Frachter und der Mannschaft alles abverlangt. Kasimir und ich haben uns seit Donnerstag nicht sehen können, weil der Seegang Höchstbereitschaft der Seeleute erforderte. Mir war's recht, denn ich lag grün-blau und völlig appetitlos in meiner Kabine. Wieder einmal seekrank. Was für ein Abschiedsgeschenk des Meeres. Zum Glück hatte ich schon den größten Teil meiner Habseligkeiten gepackt, sonst hätte meine Kabine in erst kürzester Zeit wie das Innenleben einer Schneekugel ausgesehen. Einmal lustig und kurz schütteln, alles wirbelt durcheinander und die Kleinstteile landen zufällig irgendwo auf dem Boden. Aber so mussten nur die Gepäckstücke und ich Halt finden. Ich hoffe, ich werde so einen erbärmlichen Zustand nie mehr erleben. Der Magen hat sich schon nach kurzer Zeit entleert, aber das Gefühl, dass sich über einen unerträglich langen Zeitraum latent der ganze Körper aus Übelkeit nach außen stülpen möchte, grenzt an Folter. So bin ich jetzt sehr, sehr, sehr erleichtert, wie wir die Tasmanische See erreichen und auf dem letzten Wegstück an der südaustralischen Küste entlang Kurs auf Sydney nehmen. Von Ferne sind die Konturen der kleineren Hafenstädte zwischen Melbourne und Canberra zu ahnen, doch die Distanz ist zu groß, um Details mit bloßen Augen zu erkennen. Mein Appetit kehrt zögerlich nach dem witterungsbedingten Fasten zurück und ich begebe mich zum Abendessen. Auch deshalb, weil es die allerletzte Abendmahlzeit an Bord ist. Es ist wohl die abschließende Gelegenheit, mich in Ruhe mit Billy und Nettie zu unterhalten, denn morgen bei Tagesanbruch ist die Hafeneinfahrt durch die lange Bucht von Sydney vorgesehen, die nach Beschreibung der Seeleute spektakulär sein muss. Danach folgen die Zollkontrollen mit zähnefletschenden Spürhunden. Ich habe Angst vor ihren guten Riechen und den Restbeständen. Da muss ich durch. Und sobald grünes Licht ist, legt ein emsiger Ameisenbetrieb los. Alle Passagiere wollen an Land. Jeder Seemann hat an seinem Platz mit dem Löschen der Ladung zu tun. Jeder ist in Gedanken schon dabei, sich nach getaner Arbeit ins Vergnügen zu stürzen und die Entbehrungen an Bord auszugleichen. Ich denke an meinen ersten Eindruck der Betriebsamkeit in Hamburger Hafen zurück. Dazwischen liegen 6 fantastische Wochen meiner Lebenszeit. Kaum zu glauben. Jetzt in der Ruhe vor dem Sturm genieße ich die letzten Momente mit meinen mir wertvoll gewordenen Tischnachbarn. Wir plaudern über dies und das, über die Frachterreise, über die Menschen an Bord und unsere Pläne in Australien. Wir beschließen, uns noch an diesem Abend zu verabschieden. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird jeder genug mit den eigenen Formalitäten zu tun haben bei der Ankunft. Mit Schrecken erfahre ich, dass in Sydney sonntags keine Banken geöffnet sind und dadurch keine Möglichkeit besteht, die Schweizer Reiseschecks in australische Dollars zu wechseln. Bei den Vorbereitungen im Juni glaubte ich dem Reisebürofachmann, dass es nicht erforderlich war, Landeswährung mitzubringen, da ich überall Geld flüssig machen könnte. So ein Depp. Und ich muss jetzt bis Montag hungrig auf einer Parkbank ausharren, bis mir eine Wechselstube die Mittel für meine täglichen Bedürfnisse aushändigt. Unerwartet springen Bill und Nettie in die Bresche und überreichen mir 2 $10-Scheine und eine Handvoll Münzen für allfällige Telefonate. Völlig überrumpelt frage ich sie: Wie kann ich es euch je zurückerstatten? Können wir uns übermorgen treffen oder kann ich euch das Geld in die Staaten überweisen? Swiss Rose, betrachte es als Geschenk. Und wenn es dir schwerfällt, es anzunehmen, nimm es als Darlehen und irgendwann gibst du es in den Kreislauf. Auf deiner Reise wirst du mit Sicherheit Personen begegnen, die in Not sind. Gib es weiter. Diejenigen geben es zu ihrem Zeitpunkt auf ihre Weise anderen Bedürftigen weiter. Und irgendwann erreicht es uns vielleicht wieder. Und wenn nicht, können wir gut damit leben. Ich bin beeindruckt von dieser Idee und kann das Geld so gelassen an mich nehmen. Doch damit nicht genug. Als sie uns zur Abschiedsumarmung erheben, überreicht mir Bill einen dicken weißen Umschlag. Er hat mir in den letzten Tagen einen ausführlichen Brief geschrieben. Darin hätte er unsere Gespräche und ein paar seiner Lieblingsgedanken festgehalten. Den wollte er mir mit auf die Lebensreise geben, weil ich so wissens- und lebenshungrig sei. Ich sei ein feines Mädchen und sie fanden meine Gesellschaft sehr unterhaltsam. Dieser Geste gegenüber fällt meine Tafel Schweizer Schokolade bescheiden aus. Doch ich kann es aushalten, ahnend, den Zweien nichts zu müssen. Mit Tränen in den Augen lasse ich mich von den beiden in die Arme nehmen und wir sagen uns Goodbye im Bewusstsein, uns nie mehr wieder zu begegnen. Bill und Nettie haben schon vor Jahren aufgehört, Adressen auszutauschen. Wir blicken uns noch in den Gängen hinterher. Das war's. Der erste Abschied. Mir bleibt eine Nacht mit Kasimirs. Zuvor treffen wir uns noch mit seinen Kameraden zum Farewell-Drink. In Kasimirs Kajüte sind sie schon alle versammelt, die Matrosenbrüder, meine Reisegefährten. Ich bin ehrlich traurig. Mit Sicherheit wären wir uns unter anderen Umständen nie so nahe gekommen. Sind wir uns denn nahe gekommen? Wir bildeten so etwas wie eine Schicksalsgemeinde, waren auf Gedeih und Verderb der See, der Gunst der Witterung, der Fahrtüchtigkeit des Schiffes und der Steuermänner ausgeliefert. Und so gibt es heute allen Grund zum Feiern. Es ist alles reibungslos verlaufen. Wir haben ein paar feuchtfröhliche Stunden und Anekdoten geteilt. Sie erkoren mich zu ihrer Galionsfigur. Ich war ihr Schätzchen und Maskottchen. In der Heimat hätten mich solche verniedlichende Titel abgestoßen. Aber die Tatsache, dass meine Präsenz ihre monotone Tätigkeit an Bord erfrischte und ihre Arbeitsmoral anhob, hat meiner Selbstzensur endlich einen Maulkorb erteilt. Es werden Fotos für das Erinnerungsalbum geknipst. Wir stoßen auf unsere Zukunft und auf ein Wiedersehen an. Ich lasse meine kleine Kladde zirkulieren, in der sich Widmungen von Reisebegegnungen seit meiner Abreise vom Heimatort ansammeln. Einige hinterlassen ihre Heimatadresse, ein paar nicht. Dann verabschiede ich mich von jedem Einzelnen mit einer herzlichen Umarmung und mache mich mit einem unscheinbaren Zwinkern Richtung Kasimirs auf in meine Kajüte. Er folgt eine Weile später, sturzbesoffen. Ja, es langweilt und ekelt, dass Alkohol mit dem Ende der Reise bei ihm, wie auch bei den anderen Matrosen, zur Regel geworden ist. Ich gestehe mir ein, dass ich überreif bin, das Schiff gerne zu verlassen. Sonst müssten Kasimirs und ich unsere Liebelei neu erklären. Mehr als das, was geschehen ist, gäbe es ohnehin nicht mehr aus uns beiden herauszuholen. Während er Anstalten macht, sein Hemd aufzuknöpfen, lallt er mir wiederholt »I love you« entgegen. Es fällt ihm schwer, die massigen Hände mit Knopflöchern und Knöpfen zu koordinieren und schaut mich hilfesuchend an. Doch statt ihm zu helfen, gebe ich ihm einen Kuss auf die Lippen, sage ihm beherzt »Lebe wohl« und befördere ihn entschieden aus meinem Zimmer. Ich verriegle die Tür, weil ich eine Szene an diesem Abend vermeiden möchte. Offensichtlich versteht Kasimir das Signal, denn er verzieht sich ohne einen Versuch, mich umzustimmen. Ich bin bitter enttäuscht, dass ich als letzten Eindruck von ihm das klassische Klischee eines hagelvollen Matrosen mitnehme. Dies hat unsere Romanze nicht verdient. Du remind me, nasty boy from Polska 3, who was play on guitar, hat er ohne Adressangabe geschrieben. Ja, schmutziger Junge, das war es dann wohl. Ich hätte mir einen würdevolleren Abschied gewünscht. Aber vielleicht gehört das mit zur Geschichte und vereinfacht mir den Landgang morgen. Ich werde mich somit leichter lösen können und beherzt in meine Zukunft marschieren. Abschied ist Abschied, ob leicht oder schwer. Ich schlafe mit diesen Gedanken zerknirscht ein. Sonntag, 7. August 1988. Aurora. Wenige Stunden später werde ich durch kräftige Fausthiebe an meiner Kajütentür geweckt. Es ist noch dunkel. Die eingebildete Freude, dass Kasimir ausgenüchtert zurückgekehrt ist, wird mit dem Wiedererkennen von Stonys Stimme zerschlagen. Wach auf, Rose! Wir fahren in die Bucht von Sydney ein. Ich erinnere mich, dass ich ihn gebeten hatte, mich zu jeder Zeit zu wecken, damit mir das Ereignis nicht entgeht. Der Countdown beginnt. Es ist 4 Uhr früh. Ich ziehe mir schnell etwas über und öffne dem Steward die Tür. Er informiert mich, dass in wenigen Augenblicken die Morgendämmerung einsetzt und die Polska 3 in etwa 4 Stunden im Port Jackson andockt. Wir haben das offene Meer schon hinter uns gelassen, als ich die Brücke erreiche. Es ist niemand der 20 anderen Passagiere zu sehen. Offensichtlich findet es niemand sonst sehenswert, bei Sonnenaufgang den Hafen von Sydney anzusteuern. Zum Glück. Ich möchte alleine sein in dieser Stunde. Noch schlimmer als albernes Touristengeschnatter wäre bemühte Konversation betreiben zu müssen. Kindliche Vorfreude mischt sich mit schwarzer Trauer, purer Glückseligkeit, hilfloser Verzweiflung und staunender Faszination. Mal gewinnt die Neugierde, mal die Bodenlosigkeit Oberhand. Und das Schauspiel vor meinen Augen ist atemberaubend. Der Schiss vor dem Leben nach der Polska 3 ebenso. Im Vordergrund zeichnet sich der Mündungsverlauf des Parramatta Rivers wie eine überdimensionale schwarze Schlange vor dem immer lichter werdenden Horizont ab. Links und rechts der zerklüfteten Landschaft erahne ich Vororte, die an den Hügeln kleben. Lichtpunkte erkenne ich deutlich als Straßenlaternen oder vereinzelte Fensterbeleuchtungen. Ich male mir aus, wie sich die erwachsenen Bewohner anschicken, in Pyjama oder oberkörperfrei und Unterhosen Kaffee zu brauen und Brote zu streichen, um sich zu fortgeschrittener Stunde zur Arbeit Richtung Zentrum der Millionenstadt zu bewegen. Am Himmel inszeniert sich eine wahre Götterdämmerung. Die imposante Farbenpalette reicht von Nachtschwarz zu Tiefseeblau, wechselt von königlichem Purpur zu flammendem Orangerot. Wie von höchster Regieanweisung gleiten wir just in dem Moment an den aufgerichteten Muschelschalen der Oper und unter dem Stahlgerippe der Harbour Bridge hindurch, als sich die Sonnenscheibe hinter der Skyline vom Hinterland abstößt. Ich lasse mich von den ersten Sonnenstrahlen blenden, die alles in gleißendes Gelb tauchen und mir die Orientierung nehmen. Ich kann nicht ausmachen, ob das blitzende Funken vom Wasser oder vom Festland kommt, und ich lasse die Tränen hemmungslos fließen. Wie ich warnend an Deck stehen, stoßen Tom und sein Sohn hinzu. Sie begrüßen mich mit verschlafenen Gesichtern. Tom übergeht seine Irritation über meine Tränen, indem er mich mit altbekannter Manier zutextet und statistische Daten der Metropole vorliest. Währenddessen fotografiert Derek pausenlos. Unhöflich wie immer in solchen Situationen fahre ich die Ohren ein und nicke wie ein Autodackel automatisch zustimmend zu. Die Spannung und Betriebsamkeit an Bord steigt merklich mit jedem Meter, dem wir dem zugewiesenen Hafenplatz näher kommen. Schon bekommt das Lotsenboot, das uns seit Verlassen des offenen Meeres voran ist, von 3 weiteren Verstärkungen, um das Anlegemanöver einzuleiten. Und plötzlich geht alles sehr schnell. Alle Handgriffe sitzen, die Choreografie ist vollkommen. Ein letztes Mal werden wir Zeuge, wie die Stahlmassen in Zentimeterpräzision von vordergründig unsichtbarer Hand bewegt werden. Mittlerweile weiß ich, dass dahinter ein perfektes Zusammenspiel von straffen Kommandos, sattelfesten Arbeitsschritten und eine Meisterschaft der Technik steht. Mama Polska kommt zum Stillstand, wird in Stricke gelegt und darf jetzt für ein paar Tage hier im Hafen zur Ruhe kommen. Ich bekomme zärtliche Gefühle für den Stahlkoloss, für die Mutter aller Schiffe, die so unermüdlich und hart gearbeitet hat in den letzten Wochen. Ich danke ihr still für die Gastfreundschaft und gönne ihr von Herzen die Pause. Die Matrosen werden ihr liebevoll die Gelenke schmieren, Salz und Witterung vom Bau schrubben, die abgetakelte Farbe auffrischen und die Tanks mit neuer Energie versorgen. Versöhnlich löse ich mich aus meiner Eigensinnigkeit und öffne mich Tom für den Austausch von Nettigkeiten. Wir beratschlagen uns über den Stadtplan von Sydney, wie wir konkret die Schritte nach dem Landgang begehen. Tom wird von Bekannten abgeholt. Ich beschließe als erstes, ein Bett im YWCA zu organisieren und mir im Verlauf des Tages einen Überblick der Stadt zu verschaffen. Tom verabschiedet sich förmlich mit einem steifen Handdruck. Sein stummer Sohn folgt seinem Beispiel wie ein Statist. Harakiri. Es ist inzwischen 8 Uhr. Zeit für die allerletzte Mahlzeit. Stoney ist äußerst gut gelaunt. Er freut sich auf den Landgang und ein paar Tage Urlaub. Ohne Umschweife erzählt er von einschlägigen Adressen, die er in Sydney besuchen wird. Ich gönne es ihm und bin froh, dass er mich nicht in der Metropole auf einen Drink einlädt. Fest entschlossen halte ich mich an den Vorsatz, keinen, auch nicht Kasimirs, an den ich zerknirscht denke, in der Stadt zu treffen. Mit dem letzten Schritt von Bord nehme ich die Erinnerung so mit, wie sie ist. Ich ziehe frisch gebrauten Kaffee jeglichem aufgewärmten Bräu vor. Ich freue mich wie ein Kind, als mir Stoney zum Abschied ein Gedeck der Polish Ocean Line schenkt. Schon öfters habe ich ihn darum angebettelt, weil mir das schlichte Design mit dem blauen Rand gefällt. Doch er hat mir immer versichert, dass er es sich nicht erlauben könne, eines abzuzweigen. Jedes Exemplar sei peinlich registriert, was auch mich vom Stibitzen abgehalten hat. Dafür, dass er sich diese Überraschung für den Schluss aufgespart hat, erhält er einige Sympathiepunkte. Nach dem Frühstück drehe ich eine Abschiedsrunde bei den höheren Besatzungsmitgliedern und den polnischen Frauen. Ich vermeide erfolgreich, Kasimir über den Weg zu laufen, obwohl ich keine Ahnung habe, wo er eingesetzt ist und was er in diesen Stunden treibt. Vom Kapitän bekomme ich Order, mich in der Kabine für die Zollabfertigung bereitzuhalten. Nach unzähligen Stunden Händeschütteln und einigen gegenseitigen Glückwünschen für den Lebensrest sitze ich nun vor gepacktem Seesack auf dem Manchester-Sofa. Alle Bücher und Stifte und andere Unterhaltungsmöglichkeiten sind verstaut. Es verstreicht unendlich viel Zeit, doch ich habe keine Lust, alles hervorzukramen, weil wir nach den Formalitäten umgehend das Schiff verlassen müssen. Jetzt will ich eigentlich nur noch raus, an Land, in die Sonne, mich ins Leben stürzen. Ich versuche, Gedanken an meinen Matrosen zu verdrängen. Doch die Enttäuschung über unseren unwürdigen Abschied ist nicht wegzuschieben. Kurz bereue ich, dass ich mich nicht noch ein letztes Mal auf den besoffenen Burschen eingelassen habe. Doch das hätte den Schalengeschmack im Mund nicht verändert. Wo bleiben denn diese Zollbeamten? Ich halte die Anspannung nicht mehr aus. Während die Ungeduld wächst und ich wie ein Tier im Käfig hin und her tigere, stürmt Kasimirs unverhofft zur Tür herein. Er steigt auf mich zu, reißt mich in seine Arme, hält mich fest, als sollte es als ein Andenken für die Ewigkeit sein. Wir küssen uns ungestüm, bis er mich abrupt wieder abstößt. Ich habe keine Zeit, ich muss sofort wieder in den Dienst zurück. Aber ich wollte dich unbedingt noch einmal sehen. Er drückt mir eine runde Keramikscheibe in die Hand, auf der zwei griechische Götter abgebildet sind und die ich als Touristensouvenir erkenne. Entschuldigend fügt er an, dass er nichts Hübscheres als Abschiedsgeschenk gefunden habe. Schnell klaube ich aus meinen Hosentaschen mein Schweizer Sackmesser. Jetzt ist es mir wert, es ihm zu schenken und zukünftig darauf zu verzichten. Wie er das Geschenk seiner Frau erklärt, ist sein Problem. Er nimmt das Messer perplex entgegen und wischt sich schnell die feuchten Augen trocken. Ich hab dich lieb, Kasimir. Ich werde dich nie vergessen und... Entsetzt halte ich inne und sehe zu, wie Kasimir das Offiziersmesser aufklappt, den Arm ausholt und mit Schwung am Bauch ansetzt. Stürze mich auf ihn, ihn von der Selbstverstümmelung abzuhalten. Hat er denn nun völlig durchgedreht? Dann vernehme ich sein vertrautes Grinsen. Um es noch einmal zu veranschaulichen, spielt er die Szene in Zeitlupe noch einmal nach. Me so sad, that you away, I've to do arekiri, sagt er theatralisch in seinem schlechtesten Englisch. Dann klappt er die Schweizer Trophäe zu und lässt sie genüsslich in seiner blauen Arbeiterhose verschwinden. Ich drücke den dummen Kerl noch einmal mit aller Leidenschaft einen Kuss auf seine fantastischen Lippen. Er wirft mir einen verschmitzten Blick und einen Handkuss unter der Tür zu. So muss es sein. Ich bleibe wenige Sekunden der Szene nachspürend im Eingang wie angewurzelt stehen. Eine englische Männerstimme holt mich aus der Taumel zurück in die Gegenwart. Australian Immigration, please open the door. Mein Herz pulst bis zum Hals. Jetzt komme ich vor dem Richter, der entscheidet, ob ich Einlass ins gelobte Land finde oder nicht. Zwei braungebrannte Hünen betreten mein Reich und füllen den Raum gänzlich aus. Sie nehmen Platz auf dem Sofa und zwängen ihre überlangen Beine zwischen die Möbel. Sie weisen mich an, gegenüber auf dem Bett Platz zu nehmen. Mein verstohlener, herumschweifender Blick erkennt, dass sie keinen Hund mit sich führen. Erleichtert bin ich bereit, den Beamten alles preiszugeben. Anhand einer Liste leiern die Zöllner ihre Fragen zu Herkunft, Reiseziel und Reisezweck herunter und lassen mir kaum Zeit, eine adäquate Antwort zu geben. Sie wollen nicht einmal den Inhalt meines Gepäckes genauer unter die Lupe nehmen. Ein flüchtiger Blick auf mein bescheidenes Hab und Gut genügt und ich bin nach nicht einmal 10 Minuten Formalität entlassen. Mir fallen, zumindest in dieser Hinsicht, Felsbrocken von der Seele. Ich krame mein Zeug zusammen, nehme mir Zeit, den Korridor noch einmal zu durchschreiten, streife die Abbildungen des Frachters an der Wand, finde blind den Weg durch das Labyrinth der vielen Innen- und Außentreppen, der geschlossenen Gänge und Schleusentüren und steuere dem Ausgang entgegen. In Hamburg habe ich die Polska 3 durch den gigantischen Laderaum betreten. Jetzt verlasse ich das Schiff durch den Bühnenausgang. Ein schmaler Metallsteg führt von der Tür an der Backbordwand des Frachters zum Betonboden des Terminals. Ein Auffangnetz sichert den Fußgänger vor einem Absturz in die 2 Meter Tiefe. Tschüss! Und das Klicken eines Fotoapparates folgt. Am Pier erblicke ich Tom mit Derek, der ein Bild von mir geschossen hat. Bei der Gelegenheit bitte ich ihn, eine letztere Aufnahme von mir mit dem Schiff aus meinem Apparat zu machen. Leichtsinnig werfe ich ihm meine Kompaktkamera zu, die er zum Glück geistesgegenwärtig auffängt. Das Bild ist schnell gemacht. Zum ersten Mal seit 3 Wochen betrete ich festen Boden. Vorsichtig, wie wenn ich der australischen Erde nicht ganz trauen würde, tapse ich Schritt für Schritt auf die beiden Polen zu. Noch einen festen Händedruck und beste Wünsche. Tom macht sich mit seinem Sohn auf und davon. Ich halte noch einen Moment inne, kann dem Impuls nicht widerstehen, die Reling nach Kasimir abzusuchen. Doch weder er noch ein anderer Seefahrer sind zu sehen. Nun denn, mein Herz, nimm Abschied und gesunde. Nun denn, mein Herz, nimm Abschied und bleibe gesund. Ich werfe einen letzten Blick zurück auf den Frachter. Danke, du stolze Schöne. Danke, liebster Matrose. Mit dem Gepäck beladen steuere ich mit zielsicheren Schritten und freiem Geist der Stadt entgegen. Epilog, Januar 2009. Kasimir war nimmer gesehen. 20 Jahre und ein paar Monate später. Ich habe mir wöchentlich 2 Stunden freigeschaufelt, um die Tagebuchnotizen der Frachterreise aufzurollen und für meine Heranreifende niederzuschreiben. Gut möglich, dass es sie gar nicht interessiert oder ihr als Teenager sogar peinlich ist, was ihre Mutter früher getrieben hat. Mir hat es geholfen, meine Biografie und den kurzen Lebensabschnitt als wichtige Weichenstellung zu verstehen. Seemannsgarn. Vieles ist wahrhaftig so passiert, einiges ist aus purem Spaß frei fantasiert. Die Namen der Personen habe ich abgeändert. Meine Matrosen habe ich nie mehr gesehen. Kasimirsch hat mir in den 90er Jahren einen Postkartengruß geschickt. Einmal hatte sogar bei meinen Eltern, meiner einzig zuverlässigen Konstanten, angerufen. Ich habe mich damals dagegen entschieden, ihn in Deutschland zu treffen, weil ich gerade daran war, mit einem Mann den Versuch einer Zukunft aufzubauen. Jetzt würde ich gerne sehen, wie viele graue Haare der Pole auf dem Kopf hat, wie viele Kinder er mit seiner Frau noch gezeugt und ob sich meine damals leicht dahingesagte Prophezeiung erfüllt hat. In der immer größer werdenden Anzahl von Jahren fällt unsere miteinander geteilte Zeit bescheiden aus. Es ist nicht einmal ein ganzer Jahresring an einem Baum. Und doch ist es einer, der sich markanter hervorhebt als viele andere. Vergleichbar damit, wie man aus einem Holz die außergewöhnlichen klimatischen Einflüsse eines Jahres herauslesen kann. Als 1997 der Film Titanic die Kinosäle der ganzen Welt füllte, war mein erster Gedanke, dass Regisseur Cameron uns beobachtet, unseren heiligsten Moment entweiht und an die Öffentlichkeit gezerrt hat. Genauso wie Leonardo DiCaprio und Kate Winslet als Rose sind Kasimir und ich in jener stillen, sternklaren Nacht am Bug der Polska 3 mit ausgebreiteten Armen durch das Leben gesegelt. Céline Dion's Sirenengesang fehlte. Außer unserem Herzschlag war in der unendlichen Stille nichts zu hören. Ich denke manchmal an dich, Kasimir, irgendwo in Polen. Dadurch, dass du mich geliebt und meine Fülle vergöttert hast, habe ich Freude an meiner Sinnlichkeit bekommen. Du hast mich ins Gitarrenspielen eingeweiht und mir dadurch Tür und Tor zum Lebenselixier Musik geöffnet. Dafür bin ich dir für immer dankbar und du hast dir deine Kerbe auf meiner Lebenslinie in der Hand wirklich verdient. In Australien habe ich mir in den ersten Tagen eine billige Gitarre aus einem Trödelladen erstanden. Sie hat mich während der ganzen Reise auf dem Kontinent begleitet. Doch hat sie leider die Strapazen der Check-ins auf dem Rückflug in die Schweiz nicht überlebt. Aber mein vitales Bedürfnis zu singen und mit anderen zu musizieren ist bis heute unausrottbar. Seemannsgarn auf dem Frachter von Hamburg nach Sydney. Gelesen von der Autorin, erschienen bei Book on Demand 2010.